ARD. Hallo, ich bin Sarah Bioli aus dem IQ-Team. Erinnert ihr euch noch an die letzte Krankheit, bei der es euch so richtig schlecht ging? Ich kann mich leider noch zu gut an meine letzte Streptokokkeninfektion erinnern. Ich hatte sehr, sehr dolle Halsschmerzen, konnte kaum schlucken und Essen ging einfach nicht. Was dann letztendlich gewirkt hat? Antibiotika. Danach wurde es mit jedem Tag besser und ich muss sagen, Gott sei Dank. Warum ich das euch erzähle? Weil wir uns an Antibiotika als Waffe gegen Bakterien so gewöhnt haben. Aber es gibt Keime, da funktioniert diese Waffe nicht mehr. Der Körper muss alleine mit den Bakterien klarkommen. Für gesunde junge Menschen ist das oft kein Problem. Aber wer geschwächt ist, für den kann das lebensgefährlich werden. Wir brauchen neue Antibiotika. Doch genau die zu entwickeln, ist enorm schwierig. Warum das so ist und welche alternativen Ansätze es heute gibt, darüber spreche ich in unserer Reihe Forschung unter Druck mit Professor Marc Brönstrup. Er ist Leiter der Abteilung Chemische Biologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und sucht dort nach Wirkstoffen, die uns im Kampf gegen resistente Keime helfen können.
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Herr Brönstrup, Sie sind jetzt zugeschaltet aus Braunschweig. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Wenn Antibiotika nicht mehr wirken, dann kann das tödlich enden. Wie würde eine Welt ohne Antibiotika aussehen?
Ich mag mir eine Welt ohne Antibiotika ehrlich gesagt ungern vorstellen, denn das ist ja schon eine der großen medizinischen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts gewesen, nicht? Die Antibiotika zu finden und auch vernünftig einzusetzen. Denn durch die Antibiotika konnte die Zahl an ernsthaft verlaufenden bakteriellen Infektionen massiv reduziert werden. Das heißt, der Infekt, den Sie eben in der Anmoderation geschildert haben, der wäre vielleicht noch vor 50, zumindest vor 100 Jahren unter Umständen lebensbedrohlich geworden. Und heute kann man das halt nach ein paar Tagen in der Regel wieder vergessen. Und diese Sorglosigkeit zu erhalten, ist ein hohes Ziel. Nicht nur für uns in Deutschland, sondern auch weltweit.
Was sind es denn noch für Infekte, von denen wir da auch sprechen, bei denen wir den Antibiotika brauchen? Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
Bakterien finden, wenn man ihnen die Gelegenheit bietet, natürlich eine Reihe von Nischen. Also Lungeninfektionen sind natürlich ein Stichwort. Was nach wie vor gefährlich werden kann, sind Blutstrominfektionen. Das heißt, wenn die Bakterien es geschafft haben, so die natürlichen Schutzbarrieren des Körpers zu durchdringen und ins Blut zu gelangen und auch dort nicht gleich eliminiert zu werden, dann ist es in der Tat lebensbedrohlich. Aber auch wenn man offene Wunden hat, siedeln sich da gern Bakterien an und das führt dann auch zu einer deutlich verschlechterten Wundheilung. Und ein letztes Beispiel sei genannt, das sind zum Beispiel so Magen-Darm-Infektionen, die vermutlich viele von uns auch schon mal gehabt haben, nicht? Wo Bakterien sich im Darm ausbreiten und dann, Durchfall und so diese Sachen verursachen. Das klingt häufig schnell wieder ab, aber eben nicht in allen Fällen. Manchmal führt es eben doch zu ganz ernsthaften systemischen Erkrankungen.
Ein Punkt sind auch Operationen. Was würde das für die Operationen bedeuten, wenn wir keine Antibiotika mehr hätten?
Genau, das ist ein gutes Stichwort. Neben diesen, sagen wir mal, klassischen Fällen, da ist jemand bereits erkrankt und kommt jetzt mit einer Infektion zum Arzt, wird die Bedeutung der Antibiotika vor allen Dingen in vielen anderen Bereichen der modernen Medizin sichtbar, nämlich immer dann, wenn wir eben die natürlichen Körperbarrieren sogar gewollt aufmachen oder wenn man unser Immunsystem gewollt außer Kraft setzt. Das ist zum Beispiel bei Organtransplantationen der Fall, nicht? Die sind durch eine immunsuppressive Therapie begleitet oder bei Krebsbehandlungen. Auch da ist es so, dass das Immunsystem zum Teil außer Kraft gesetzt wird und eben bei den vielen Operationen, wo man eben irgendwie den Körper aufmacht, immer dann ist die Gefahr sehr viel größer, dass Bakterien in den Körper eindringen und sich dort auch einnisten können. Und vor allen Dingen diese Errungenschaften, die müssen wir natürlich unbedingt erhalten, nicht? Weil die Konsequenzen für einen guten Teil der modernen Medizin katastrophal wären.
Noch haben wir ja zum Glück wirksame Antibiotika. Wie schaffen es denn Bakterien, dass Antibiotika ihnen nichts mehr anhaben können?
Na, Bakterien sind schon Verwandlungskünstler, nicht? Die vermehren sich sehr schnell, teilweise innerhalb von Minuten oder innerhalb von Stunden. Und die haben es so angelegt, dass sie während dieser rasanten Vermehrung ihr Genmaterial nicht perfekt kopieren, sondern immer so ein paar Fehler oder hier und da ein paar Fehler einbauen. Und dann schauen die einfach nach, ob diese Fehlereinbauten sich als vorteilhaft erweisen. Das heißt, die Bakterien mutieren sehr schnell. Und diese Mutationen sind unter bestimmten Umweltbedingungen eben besser für die Bakterien. Und eine so eine Umweltbedingung für Bakterien ist halt die Antibiotikatherapie. Das heißt, auf diese Weise mutieren die in einer bestimmten Art und Weise, sodass ihnen dann das Antibiotikum nichts mehr anhaben kann. Das ist also ein natürlicher evolutiver Mechanismus. Bakterien sind aber noch in anderer Hinsicht schlau. Die tauschen ihr genetisches Material dann aus. Das heißt, die Population, die es gelernt hat, da sagen wir mal resistent zu überleben, die stellt über sogenannten horizontalen Gentransfer, stellt die ihre mutierten Gene bereitwillig den Nachbarn zur Verfügung, sodass die sich dann ganz schnell aneignen können, ohne selber mutieren zu müssen. Und das sind also ganz clevere Adaptationsmechanismen, die in dem Fall uns Menschen das Leben schwer machen.
Das heißt, es ist auch ein Grund, warum inzwischen immer mehr Resistenzen hinzukommen, oder?
Genau, wobei immer mehr hinzukommen. Also ich glaube, das mit den Resistenzen gab es schon immer. Nicht? Bakterien sind seit Millionen, Milliarden geübt darin, Resistenzen auszubilden gegen Antibiotika, die es auch schon so lange gab. Denn viele dieser Antibiotika kommen ja aus der Natur, werden von anderen Bakterien produziert, sodass...
Haben Sie da ein Beispiel?
Oh ja, also das berühmteste Beispiel ist sicherlich das Penicillin. Gut, das wurde jetzt von einem Pilz produziert oder in seiner zuerst entdeckten Form von einem Pilz produziert, um damit andere Bakterien in Schach zu halten. Sagen wir mal, durch das Studium von so evolutiven Prozessen hat man gesehen, auch die Resistenzen gegen diese natürlichen Antibiotika, die gibt es schon seit Millionen von Jahren. Das heißt, so dieser Kampf zwischen, sagen wir mal, Antibiotikum und Bakterien, die sich dagegen wehren, der ist uralt und der ist auch nicht zu vermeiden. Den wird es auch immer weiter geben in der Zukunft.
Auch wenn dieser Kampf sehr alt ist, die Resistenzen sind ja inzwischen bedrohlicher geworden. Mhm. Warum haben wir denn inzwischen eine so offensichtliche Dringlichkeit?
Die Dringlichkeit ist größer geworden, weil, ja, ich redete eben so von so einem Kampf und weil das, wenn wir erfolgreich sein sollen, weil das ein Kampf unter Gleichen bleiben oder sagen wir mal unter gleich starken Gegnern bleiben muss. Die Dringlichkeit kam dadurch zustande, dass wir Menschen die Antibiotika-Forschung ein bisschen zurückgefahren haben in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, wir haben nicht mehr in ausreichendem Maße neue resistenzbrechende Antibiotika gefunden, wie die Bakterien mit ihrer Resistenzentwicklung vorangeschritten sind. Und ja, wieso haben wir das nicht mehr gemacht? Zum Teil basiert es vielleicht auch auf einer Fehleinschätzung, dass man sich dachte, jetzt haben wir schon so viele Antibiotika, jetzt können wir uns auch ein bisschen zurücklehnen und das mal gut sein lassen. Das war eine Einschätzung, die Resistenzfähigkeit der Bakterien massiv unterschätzte. Aber es hat auch zum großen Teil ökonomische Gründe. Wir finden weniger Antibiotika heutzutage, weil sich das wirtschaftlich schlichtweg nicht mehr lohnt oder nur noch in wenigen Fällen lohnt.
Können Sie da noch ein bisschen genauer werden? Also warum lohnt sich das wirtschaftlich auch nicht mehr?
Man kann als pharmazeutisches Unternehmen mit anderen Indikationen viel besser, viel leichter Geld verdienen. Das liegt zum einen an dem großartigen Erfolg der Antibiotika. Sie erreichen ja hier in den meisten Fällen eine Heilung innerhalb von ein, vielleicht zwei Wochen. Und dann brauchen sie das Antibiotikum auch nicht mehr. Und das ist aber für eine Firma, deren Gewinn und Umsatz von der Anzahl von Pillen, sage ich jetzt mal, lebt, viel schlechter, als wenn sie Medikamente verkaufen, die die Patienten ihr Leben lang nehmen müssen. Nicht? Aber es gibt noch einen zweiten Grund, der ist wirklich sehr speziell für dieses Gebiet. Aufgrund der Resistenzentwicklung hat man nämlich gelernt, dass man die neuen Antibiotika am besten nur noch dann verschreibt, wenn sie wirklich nicht mehr durch, sagen wir mal, ältere Varianten zu ersetzen sind. Man nutzt sie als Reserveantibiotikum. Und das ist natürlich ganz verrückt für ein neues Produkt. Wenn Sie als Firma ein neues Produkt rausbringen wollen, dann wollen Sie das natürlich möglichst viel verkaufen und wollen die Kunden dazu bringen, das Vorgängermodell sozusagen nicht mehr zu kaufen. Jetzt passiert hier genau das Gegenteil. Es wird gesagt, ihr habt ein neues Produkt, sehr schön gemacht. Das tun wir jetzt mal in den Tresor, ganz hinten hin und verkaufen es nur in äußersten Notfällen, damit wir möglichst lange was davon haben. Das ist natürlich schädlich für Umsatz und Gewinn und das hat zu einem sogenannten Marktversagen im Bereich der Antibiotika geführt. Jetzt sind noch, 2, 3 große Pharmafirmen übrig. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Biotechnologiefirmen, die aber unter genau den gleichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu leiden haben. Das heißt, so dieses ganze Gebiet, ja, späte Produktentwicklung, aber auch so die sogenannte Translationsforschung, wo man Grundlagen so in die erste Anwendung oder überhaupt in ein Anwendungskonzept übersetzt, da ist ein Vakuum entstanden. Und das hat zum guten Teil dann auch die öffentliche Forschung gefüllt. Wie eben Helmholtz-Zentren, aber auch die deutschen Zentren der Gesundheitsforschung sind stark in diese Translationsschiene reingegangen.
Würde das jetzt aber heißen, Ende gut, alles gut, wenn jetzt quasi die öffentliche Forschung diese Lücke, die die Pharmaindustrie eigentlich hinterlassen hat, füllt?
Naja, ich glaube, man kann es zum Teil füllen. Da muss man auch ehrlich sein. Es macht uns natürlich auch Freude, wenn wir sehen, dass da Erkenntnisse so in die Anwendung gebracht werden können und wenn wir das sogar selber ein Stück weit tun. Aber bevor das Medikament auf den Markt kommt, brauchen wir die klinischen Prüfungen, nicht? Sogenannte Phase 1, Phase 2 und sogar Phase 3 klinische Studien mit den Medikamenten. Die sind sehr teuer und die verlangen eine sehr, sagen wir, ausgefeilte, umfangreiche Logistik. Ich glaube, das ist nach wie vor die Domäne der Pharmafirmen und das ist auch etwas, was die öffentliche Hand nicht so einfach aus Steuergeldern übernehmen kann und auch nicht übernehmen will. Das heißt, zu einem späteren Zeitpunkt braucht man starke Industriepartner und braucht man kommerzielle Unternehmen, die das vertreiben wollen.
Sie haben ja gesagt, 2 bis 3 große Firmen sind noch mit dabei. Was müsste denn passieren, damit die Industrie wieder verstärkt Antibiotika auch entwickelt?
Also, weil die Marktgesetze hier ganz eigene sind, braucht man auch ganz eigene Marktanreize. Und ich glaube, der Schlüssel besteht darin, die Einkünfte der Unternehmen vom Verkaufsvolumen zu entkoppeln. Und eine mögliche Idee, wie man das machen kann, ist so ein Abo-Modell. Das ist auch unter dem Namen Netflix-Modell bekannt geworden. Also so wie bei Netflix, wo man so ein monatliches Abo kauft, aber dann so viele Filme gucken kann, wie man will, könnte man auch bei Antibiotika daran denken, dass man den Zugang zu den neuen Reserveantibiotika sich einkauft im Abo-Modell. Es dann aber einem selbst überlassen bleibt, wie stark man die einsetzt und auch die Einkünfte der Firmen eben nicht davon abhängig werden, ob sie jetzt ganz viel oder ganz wenig verschrieben werden.
Das muss sich der Staat aber auch leisten können, oder?
Das ist richtig. In einzelnen Ländern wird so etwas probiert. Also Großbritannien ist hier Vorreiter. Auch Schweden hat entsprechende Anstrengungen übernommen. Andere EU-Länder und auch die USA zögern noch, weil in der Tat, vermutlich wird das insgesamt teurer. Aber weil eben der volkswirtschaftliche Gesamtnutzen von Antibiotika so immens hoch ist, ist das, glaube ich, aus volkswirtschaftlicher Sicht eine absolut lohnenswerte Investition. Aber der politische Prozess, wie man dann da hinkommt und wer jetzt wirklich wie viel zahlt, der ist nach wie vor im Gange. Ehrlich gesagt hält er schon sehr lange an und aus meiner Sicht wäre es auch mal an der Zeit, da zu einer nachhaltigen Lösung zu kommen.
Was gibt es abgesehen von diesem Abo-Modell noch für Lösungsansätze?
Ein Gutscheinmodell wurde auch mal diskutiert. Das heißt, dass eine Firma, die ein Antibiotikum auf den Markt bringt, eine Art Gutschein erhält, der es erlaubt, ein anderes Medikament seiner Wahl besonders schnell durch die Zulassung zu kriegen. Und das kann für eine Firma, die eben ein ökonomisch ganz attraktives Produkt in Händen hält, sich wirklich auszahlen. Also so ein Gutschein kann Milliarden von Euro wert sein.
Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass es sehr, sehr teuer ist, so Antibiotika auch auf den Markt zu bringen, weshalb sich ja auch die Industrie zurückgezogen hat. Wie findet man denn überhaupt neue Wirkstoffe und warum ist das so schwierig?
Es gibt eine ganze Reihe von Ansätzen. Derjenige, der in der Vergangenheit am erfolgreichsten war, den hatte ich zu Anfang kurz erwähnt, man schaut in der Natur nach. Denn in der Tat sind Bodenorganismen, eben Bakterien oder Pilze, selber Antibiotikaproduzenten. Eine Strategie, die ja lange Zeit verfolgt wurde, ist halt, solche Bakterien zu kultivieren und zu schauen, sind da kleine Verbindungen drin, die antibiotisch wirken. Daneben gibt es jetzt noch alternative Ansätze. Man kann da rein chemisch dran gehen, auch durch das verbesserte Verständnis, wie so ein Bakterium funktioniert und aus welchen Bestandteilen es besteht, kann man jetzt auch eben computergestützt Verbindungen designen und die auf Wirksamkeit untersuchen. Ein anderer Ansatz ist sogar, ganze lebende Organismen zu nehmen und mit denen krankmachende Bakterien zu bekämpfen.
Da kommen wir dann später nochmal auch drauf zurück. Sie forschen ja am HZI an neuen Antibiotikaklassen, den Cystopactamiden, die natürlich vorkommen. Wie genau wirken denn diese Moleküle und was macht sie so besonders?
Ja, genau. Also am HZI und an unserem Tochterinstitut, dem HIPS in Saarbrücken, haben wir eine ganz starke Naturstoffforschung. Haben wir da auch schon ganz interessante neue Antibiotika gefunden. Und in der Tat, die Cystobacteride, die sind aus Myxobakterien isoliert. Das ist also eine Bakterienklasse, die noch nicht ganz so untersucht ist. Von daher findet man immer noch relativ viel Neues da drin. Und die Cystobacteride haben eine ungewöhnliche Struktur und die hemmen die bakterielle Gyrase. Das ist ein ganz spezielles Enzym oder eine Maschinerie, ist ein ganz großer Proteinkomplex, der sorgt für die Verpackung von bakterieller DNA. Dazu muss man wissen, DNA sind riesige lineare Moleküle. Wenn man die jetzt wie so einen, sagen wir mal, riesigen Faden einfach so in die Zelle werfen, würden sie viel zu viel Platz wegnehmen und stören. Das heißt, die wird weiter gefaltet und aufgewickelt wie so ein Faden. Und die Gyrase, die ist so ein Aufwicklungs- und Entwicklungsenzym für die DNA. Und wenn man die jetzt stört in ihrer Funktion, und das machen die Cystobacteride, dann merken die Bakterien auch erstmal, hier stimmt was nicht, hier gibt es Stress und diesen Prozess überleben die dann auch nicht. Wir sind nicht die Ersten, die jetzt so die Gyrase inhibieren, aber Cystobacteride inhibieren sie durch einen ganz originellen, witzigen Mechanismus, weil sie zum einen an diese DNA und zum anderen an die Gyrase selbst binden. Und von daher konnte man mit den Stoffen auch eine Resistenzbrechung erreichen. Das heißt, die sind noch dann aktiv, wenn die meisten anderen Antibiotika versagen. Eben weil die Natur die noch nicht kennt, nicht? Und weil sie noch keine Resistenzen ausbilden konnte dagegen.
Das heißt, kurz gesagt, mit den Cystobacteriden werden die Bakterien auch wirklich dann abgetötet.
Absolut, richtig.
Noch sind die Cystobacteride aber noch nicht als Antibiotika zugelassen. Wann rechnen Sie denn mit einer Zulassung und was müsste dafür noch passieren?
Also in dem Fall, glaube ich, haben wir da noch eine gute Strecke vor uns, denn wir haben die Cystobacteride auch noch nicht am Menschen geprüft. Die müssen ja erstmal auf Sicherheit geprüft werden, dass klar ist, dass sie keine Nebenwirkungen, die wir so vielleicht noch nicht mal kennen, induzieren. Und dann müssen sie sich natürlich auch noch als Wirksamkeit in einer realen klinischen Umgebung erweisen. So, und eigentlich müssten wir auch noch am Molekül rumfeilen und die wirklich beste Version erstellen. Wir haben jetzt eine Wirksamkeit auch in einem sehr relevanten, in einem schwierigen Tiermodell gezeigt. Das sieht also ganz gut aus. Aber trotzdem, die ganze klinische Entwicklung steht noch aus. So, und jetzt ist das mit der Zeit ist so eine Sache. Ich nenne jetzt ein Extrembeispiel. Nehmen Sie die Corona-Wirkstoffe oder die Corona-Impfstoffe. Die haben gezeigt, man kann das ja in 6 Monaten fertig kriegen oder sagen wir in 12 Monaten fertig kriegen. Aber das war unter perfekten Bedingungen.
Was bedeutet denn perfekte Bedingungen?
Perfekte Bedingungen heißt, es ist Geld in Hülle und Fülle da und jeder macht so schnell es nur eben geht und überall ist es Projekt Prio 1. Normalbedingungen sind aber, für Antibiotika ist kein Geld da oder vielleicht mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen. Das Projekt ist nicht für alle höchste Priorität, sondern man muss sehen, wie man sich so durchwurschtelt. Und das ist ausgeprägt, wenn man eben keine riesen Pharmafirma ist, sondern sich so als, sagen wir mal, akademische Institution weiterhangeln muss. Da dauert es viel länger. Nicht? Also da, sagen wir mal, ein ganz zügiger Zeitrahmen wären 7 Jahre vielleicht. Aber das kann auch locker weit über 10 Jahre dauern.
Generell dauert es ja einfach auch sehr lange, Antibiotika bis zur Zulassung zu bringen. Gibt es da inzwischen vielleicht auch Wege und Möglichkeiten, das zu vereinfachen? Ich denke da jetzt an KI.
Wir selber setzen oder probieren KI-Anwendungen aufzusetzen, um die frühe Forschung zu beschleunigen. Also um schneller Wirkstoffe zu finden und um sie auch schneller zu optimieren. Da spielt die KI sicherlich in vielen Bereichen eine Rolle. Aber auch im Bereich der klinischen Entwicklung ist es durchaus denkbar, dass man KI gestützt, vor allen Dingen durch die Analyse großer Datenmengen und durch eine bessere Stratifizierung von Patienten, das heißt ein individuelleres Verständnis des Patienten, dass man da zu schnelleren und klareren Wirksamkeitsbelegen kommt als früher. Das wird auf jeden Fall probiert und kann durchaus gelingen.
Wäre ja schön, wenn das klappt und wir nicht mehr 10 Jahre brauchen.
Ja, richtig. Da möchte ich noch eine Anmerkung machen, damit diese KI-Verfahren im Bereich der, sagen wir, medizinischen Forschung einen massiven Fortschritt erzielen, brauchen wir natürlich die Daten dazu. Eine KI kann dann sogar aus einem viel größeren Erfahrungsschatz schöpfen als, sagen wir mal, der Arzt, der eben, ja, eine volle Praxis haben mag, aber dann doch nicht Zehntausende sieht oder Hunderttausende. Aber ich glaube, das Teilen von Gesundheitsdaten, natürlich in anonymisierter Form, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Da hängen wir in Deutschland leider so ein bisschen hinterher oder freuen uns, dass man aus England so gute Daten bekommt.
Kommt auf die Liste, was wir noch aufholen müssen in Deutschland. Abgesehen von der Entwicklung neuer Antibiotika, wie können wir denn noch gegen Bakterien vorgehen?
Ja, das ist eine interessante Frage, die aber auch intensiv beackert wurde in den vergangenen Jahren. Also ich glaube, es ist schon klar, wir brauchen auch neue Antibiotika oder sagen wir neue klassische Verbindungen, die Bakterien umbringen. Aber wir müssen uns ja auch fragen, geht es auch ganz anders? Und da gibt es doch eine ganze Reihe von Ansätzen, die in der jüngeren Vergangenheit schöne Erfolge erzielt haben. Wir selber arbeiten zum Beispiel an Antivirulenzansätzen. Und zwar geht es hierum, die Bakterien nicht umzubringen, wie es die klassischen Antibiotika tun, sondern sie zu entwaffnen. Das heißt, wir gucken genau nach, über welche Mechanismen machen die uns eigentlich krank. Und vielleicht reicht es ja, diesen Mechanismus auszuschalten. Dann sind die Bakterien nämlich noch da und auf diese Weise wird dann eben kein Resistenzdruck erzeugt. Nicht? Wenn wir kein Survival of the Fittest haben, weil wir alle am Leben lassen, bildet sich, glaube ich, auch eine Resistenz deutlich langsamer aus. Und wir lassen auch die ganzen sagen wir, guten Bakterien, die wir ja so im Darm haben, die lassen wir auch intakt. Bringen die nicht alle in Form von Kollateralschäden mit um. Nicht? Also so Antivirulenzansätze oder Pathoblocker werden die genannt, halte ich für sehr vielversprechend.
Also Virulenz bedeutet ja die Krankmachfähigkeit eines Erregers und Anti ist dann quasi die Fähigkeit, dies auch zu blockieren. Wie genau funktioniert denn das? Also Sie haben es ja Entwaffnen genannt.
Kann man sich mehrere Mechanismen überlegen. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, wo wir das wesentliche Toxin eines wichtigen Erregers, der heißt Staphylococcus aureus oder MRSA, ist vielleicht so ein Stichwort, was der eine oder andere mal gehört hat.
Der Krankenhauskeim, oder?
Der Krankenhauskeim, genau, MRSA. Der wirkt unter anderem dadurch, dass er ein Toxin ausschüttet. Ein Toxin, was dann das Lungengewebe zum Beispiel schädigt, aber was auch die Immunzellen kaputt macht, die eigentlich den Erreger bekämpfen sollten. Nicht? Der ist also so schlau und sagt, die Phagozyten, die eigentlich MRSA fressen sollen, die werden durch dieses Toxin zerstört und dann können sie es nicht mehr fressen. So, und wir blockieren jetzt das Toxin, sodass das Immunsystem sozusagen intakt bleibt und weiter funktioniert. Ja, daneben kann man auch die Kommunikation zwischen Bakterien stören. Das ist eigentlich auch ein schöner Mechanismus. Die verabreden sich nämlich sozusagen. Die schauen, bevor die angreifen, fragen die sich ab, sind wir eigentlich genug für den Angriff? Also wie in so einem kleinen Heer. Und wenn die merken, wir sind genug, dann geht's los. Und diese Kommunikation, dieses Nachzählen, das kann man auch stören durch Antivirulenzverbindungen.
Was müsste bei der Antivirulenztherapie noch passieren, damit dieser, sag ich mal, Ansatz auch wirklich bei den Patienten und Patientinnen ankommt?
Also bei einer Reihe von Projekten müssen noch die großen klinischen Prüfungen vonstatten gehen. Eigentlich gibt es erste zugelassene Antivirulenztherapien, muss man sagen. Das sind also mindestens zwei, die sich eben gegen Toxine richten. Und zwar sind die antikörperbasiert. Da setzt man also monoklonale Antikörper ein, um diese Toxine abzufangen. Der eine ist jetzt gegen so einen Bioterrorismuskeim, nicht gegen den Anthrax-Erreger oder gegen das Toxin aus dem Anthrax-Erreger. Und der andere ist gegen eine Darmerkrankung, Clostridioides difficile heißt die. Und auch da gibt es einen Antikörper. Also es gibt bereits erste zugelassene Antivirulenztherapien. Und wie gesagt, andere stecken Phase 3, Phase 1 und so. Und ja, das ist im Grunde jetzt das Durchführen von immer kostspieligen klinischen Prüfungen. Ich muss also das Geld gefunden werden und dann die Studie in, sagen wir mal, 3 Jahren durchgezogen werden.
Jetzt haben wir über die Antivirulenztherapie oder diesen Antivirulenzansatz gesprochen. Vorher haben Sie es auch schon kurz erwähnt, die Phagen. Lassen Sie uns einmal kurz noch darüber sprechen. Wie funktioniert dieser Ansatz? Und vielleicht können Sie auch einmal dazu sagen, was Phagen denn überhaupt sind.
Phagen sind Viren, nicht? Und zwar sind das Viren, die ganz spezifisch Bakterien befallen und keine humanen Zellen. Von daher gelten Phagen auch als sehr gut verträglich. Und innerhalb des Bakteriums vermehrt sich dann so ein Phage, aber dann sprengt er das Bakterium auch durch so ein Phagenlysin, heißt das, zerstört der Phage das Bakterium vom Inneren heraus. Und damit hat man eben auch ein Prinzip, das gut verträglich ist und für die Bakterien absolut schädlich. Der Begriff Phage, den kennt vielleicht auch der ein oder andere, der ist ja schon alt. Und auch die Phagenforschung ist über 100 Jahre alt. Ich glaube, die haben wirklich gerade 100. Geburtstag gefeiert. Es wurde maßgeblich in Georgien entwickelt und war über viele Jahre lang, naja, so ein bisschen ein exotischer Ansatz. Aber jetzt durch, sagen wir mal, neue Ideen zur Phagentherapie, auch durch neue molekularbiologische Verfahren, haben die Phagen tatsächlich einen Aufschwung in der Forschung erfahren. Und man schaut sich jetzt auch aufgrund der Resistenzkrise, schaut man sich an, ob nicht doch Phagen auch in breiterem Umfang eine echte Alternative zu Antibiotika sein können.
Und können sie eine richtige Alternative sein? Also wenn die Forschung schon 100 Jahre alt ist, haben wir dann vielleicht auch schon, sage ich mal, Medikamente, die zugelassen sind auf dem Markt?
Nein, meines Wissens nach nicht. Also das wurde schon sehr lange betrieben, aber immer so ein bisschen anekdotisch. Und was fehlte, das sind so systematische klinische Studien. Das ist schon auch wichtig, dass wir sogenannte evidenzbasierte Medizin betreiben und nur dann Therapien auf den Markt bringen, wenn nicht mehr, sagen wir mal, vereinzelt Leute gesagt haben, also hier hat es mal gewirkt, sondern wenn wir wirklich statistisch signifikante Belege haben, dass es funktioniert. Und das hat es bei den Phagen in der Form noch nicht so gegeben. Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein Phagenforscher, ich bin auch ein bisschen skeptisch, was den Ansatz angeht, denn ein Problem besteht in der Produktion. Bei den Antibiotika, wenn sie dann irgendwann durch sind, dann schaffen sie es doch, die für wenig Geld in Tabletten zu pressen und Millionen von Tabletten dann eben an alle, auch in alle Länder zu schaffen, wo das gebraucht wird. Die Phagentherapie ist sehr viel individueller, nicht? Also im Grunde müssen sie da wirklich je nach Keim einzelne Phagen oder sogar einen individuellen Cocktail zusammenmischen, weil auch Resistenz gegen Phagen leicht ausgebildet werden kann. Das muss man dazu sagen. Bakterien können sich prima gegen Phagen wehren. Aber gut, wenn man dann so einen Cocktail aus 5 verschiedenen hat, dann kommt das Bakterium damit nicht gut zurecht. Aber jetzt müssen sie den halt individuell zusammenmixen und sie müssen es verlässlich produzieren. Und so einen Phagencocktail als wirklich klinisches Präparat verlässlich herzustellen, ist viel, viel schwieriger als, sagen wir, so eine schnöde Tablette zu pressen. Das ist ein Entwicklungsproblem, was aber noch zu lösen ist.
Herr Brünstrup, noch eine persönliche Frage jetzt zum Schluss. Sie haben ja auch lange in der Pharmaindustrie gearbeitet. Was hat Sie denn damals bewogen, in die akademische Forschung zu wechseln?
Oh ja, das ist auch eine gute Frage. Also ich muss sagen, ich war da nicht kreuzunglücklich. Mir hat es da Spaß gemacht in der Pharmaindustrie. Aber die Pharmaindustrie ist ökonomisch getrieben und sie muss, sagen wir mal, ökonomischen Entwicklungen folgen und sich auch dahin bewegen, sagen wir, wo Geld zu verdienen ist. Und was mich gereizt hat an Organisationen wie Helmholtz ist, dass sie sehr langfristig wichtige Ziele verfolgen. Das heißt, wenn man Themengebiete identifiziert hat, die nach wie vor gesellschaftlich relevant sind, wie eben bakterielle Infektionen, und wenn man gute Ideen hat, wie sie anzugehen sind, dann bleibt man dabei. Egal, ob wieder schlechte Nachrichten über, was weiß ich, über ökonomische Aussichten reinkommen oder nicht. Und diese Konsequenz, Themen langfristig zu verfolgen, die hat mich gereizt. Und natürlich kann man dann auch eine eigene Forschung sehr viel ausdauernder aufbauen und durchziehen, als es in einer Industrieumgebung möglich ist. Aber dennoch, also ich will es nicht werten. Ich finde, beide Welten haben da durchaus ihre Reize und ich bewege mich auch nach wie vor gern zwischen denen.
Herr Brünstrup, vielen, vielen Dank für das ganz spannende Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Bioli.
Das war eine Folge unserer IQ-Reihe Forschung unter Druck. Zugeschaltet aus Braunschweig war Professor Marc Brünstrup, Leiter der Abteilung Chemische Biologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Bis bald, sagt Sarah Bioli.